Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Wenn wir uns mit Apologetik und Evangelisation befassen, müssen wir uns auch mit der Souveränität Gottes und der Errettung beschäftigen. Und das ist äußerst wichtig. Wir hatten erst die Merkmale der prämissenorientierten Apologetik, jetzt einige Einblicke in die Souveränität Gottes. Und ich weiß, dass es da sehr viel Verwirrung gibt. Und deshalb möchte ich diese Punkte ganz kurz andeuten. Zuerst müssen wir erkennen, dass Gott der Architekt aller Errettung ist. Er ist der Architekt, er ist der Urheber aller Errettung. Das sehen wir in Jesaja 53, dass Gott souverän ist, dass er der Erlöser ist. Er wird dort angekündigt. Das erkennen wir im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Der eine lange Satz, übrigens der längste Satz in der Bibel im Griechischen. Der längste Satz in der Bibel. Wir haben im Deutschen mehrere Sätze draus gemacht. Aber das ist alles ein Satz. Da heißt es in Epheser 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Region in Christus, wie er uns in ihm erwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Könnt ihr die Souveränität Gottes darin erkennen? Woran liegt es, dass wir erwählt sind, dass wir seine Kinder sind? Weil wir so schlau waren? Weil wir auf einmal gesagt haben, naja, es ist besser, dass ich mich jetzt entscheide. Nein. Gott hat uns befähigt, dass wir diese Entscheidung überhaupt treffen konnten. Er hat uns vor Grundlegung der Welt zu seinem Eigentum gemacht. Das ist der souveräne Gott. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir auch amok laufen, wenn es zur Apologetik bekommt. Wir müssen verstehen, dass das, was Gott sich vorsetzt, er auch tun wird. Gott ergreift die Initiative bei der Errettung. Wer die Lehre der Sünde wirklich versteht, dem wird auch klar, dass ohne Gottes Initiative kein einziger Mensch gerettet werden könnte. Was kann ein toter Mensch machen, damit er wieder lebendig wird? Die Leute, die ich auf dem Highway als DOA, Death on Arrival, das heißt Tod bei der Ankunft, die konnte ich nicht wieder zum Leben bringen. Die konnte keiner zum Leben bringen. Zum Leben bringen kann nur Gott. Römer 9, Vers 16 heißt es, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Ob jemand zu Christus kommt oder nicht, liegt an Gott.
Tut er das auch gegen unseren Willen?
Bitte?
Tut er das auch?
Ja, ja. Er wird, du hast gar keinen, klar. Du hast nie den Willen, du suchst nie Gott, du willst gar nicht Gott. Du unterdrückst Gott, du läufst Gott weg. Gott hat uns geliebt, als wir Sünder waren, noch Sünder waren. Das heißt, wir haben Gott nicht gesucht, er ist uns gesucht.
Auf der einen Seite will Gott, dass alle errettet werden, aber es gehen nicht alle, es werden nicht alle errettet.
So ist es, ganz genau so ist es.
Obwohl Gott will, dass alle errettet werden.
So ist es, ganz genau. Das sind
also
zwei,
muss es eine menschliche Seite geben.
Ganz genau so ist es. Schlagt mal Apostelgeschichte auf, Kapitel 13, Vers 48. 13, 48. Ich glaube, das haben wir das gestern schon mal gehört. Mir kommt das alles so bekannt vor, aber als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Gott hat sich nicht in dem Moment auf einmal überlegt, oh, der hat sich doch ganz gut verhalten, der Typ da. Den werde ich jetzt nehmen. Oder auf der Stelle, dass er auf einmal sieht, naja, der hat sich doch ganz gut verhalten, den werde ich jetzt doch noch nehmen. Gott hat in seiner souveränen Art und Weise vor Grundlegung der Welt Ratschluss mit sich selbst gehalten und erwählt. Das ist Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wir haben was? Alle den Tod verdient. Alle. Und ich kann mir immer nur sagen, warum bin ich denn gerettet? Ich weiß nicht warum. Warum? Weil er souverän uns erwählt hat, sein Eigentum zu sein. Drittens, Gott ergreift die Initiative in der Heiligung. Er heiligt uns auch. Ja, lass uns einmal Römer 8, 28, das ist eins der besten Verse, die das zusammenfasst. Römer 8, 28 bis 30. Ihr kennt 28, kennt man meistens auswendig, aber nicht 29 und 30. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Da sagt er Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Hier ist ein prophetischer Auris im Griechischen, das Letzte, die ist Verherrlichung. Wir sind noch nicht verherrlicht, aber hier ist es so gewiss ausgedrückt, als wären wir verherrlicht. Das ist eine Art und Weise, wie der Grieche geschrieben hat, dass es ganz sicher ist, wir werden auch verherrlicht. Das ist alles Gottes Initiative. Welchen Vers hattest du vorhin aus?
Apostelgeschichte.
Ja, Apostelgeschichte.
Ja, das ist Kapitel 11. Vers 18. Oder 2. Timotheus 2, Vers
18. Ja, liest du mal 11, 18. Ja.
11, 18. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben.
Okay. Wer hat den Heiden die Buße zum Leben gegeben? Gott. Ja. Treffen wir deshalb keine Entscheidung? Doch, wir treffen auch eine Entscheidung. Aber wer ermöglicht die Entscheidung?
Gott, ist klar.
Ja.
Also genau, Römer 8 und Römer 10 gehört zusammen. Also ja. Die menschliche Seite wird in Römer 10
angehen. Ganz genau so ist es. Aber die menschliche Seite ist nur möglich. Wir sind nur möglich, Entscheidungen zu treffen, ja, weil Gott uns Gnade gewährt. Und davon ja, sprechen
wir. Was du vorhin sagtest, das ist Gottes Seite, natürlich.
Ja.
Aber es ist auch die Seite des Menschen, denn er muss bekennen.
Ja, ist und richtig. Ist richtig. Wir haben eine Verantwortung. Gott wird uns zur Verantwortung, wird jeden Menschen zur Verantwortung ziehen. Ja.
Vielleicht wichtig, ja. Gott ist es, der in euch hilft, und wo das Wort, also das war bringen nach seinem Wohlgefallen. Also meine Seite, dass ich mich entscheide oder dass ich an dich gehe, das ist zwar meine Seite, aber die ist Gott gewirkt. Das heißt letztendlich, ja, ist die Ehre ganz allein Gottes. Mein Handeln und mein Willen und meine Zielsetzung, das kann ich noch mit voller Überzeugung tun, aber Gott hat es gewirkt, dass ich völlig überzeugt bin,
okay, mich
zu tun.
Danke. Ja, bitte. Ganz kurz. Deshalb, ich glaube, gestern war entscheidend, weil wir haben über die totale Verdorbenheit des Menschen gesprochen. Ja. Und ohne, dass man das wirklich versteht, dass nach Römer 3 niemand sucht nach Gott. Niemand. Okay? Keiner. Und keiner ist in der Lage, ihn zu suchen, weil er geistlich was ist? Tot. Und wenn jemand tot ist, gestorben, er ist abhängig von jemand anders.
So ist es.
Und deshalb, ich glaube, dass deshalb müssen wir sagen, dass Gott macht den ersten Schritt. Er muss das, weil der Mensch ist tot.
Ja. Deshalb schreibt Lukas auch in Lukas 19, Vers 10, dass Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren. Er kam, um zu suchen. Ja, das ist, er sucht.
Vielleicht könnte man auch ergänzend sagen, du hattest vorhin gesagt, nicht gegen seinen Willen. Das stimmt irgendwie ja schon. Dass wenn der Mensch sich dagegen entscheidet, dann lässt Gott auch. Also der Mensch kann nicht für Gott sich entscheiden von sich aus.
Genau.
Aber er kann
wenn er geistig tot ist, genau. Aber stell dir vor, wenn er geistig tot ist, echt, Entschuldigung,
Peter. Ja, ist gut.
Dann kann er wirklich nicht entscheiden.
Aber er kann sich dagegen bewusst weiter entscheiden. Das hat er ja auch getan.
Genau,
ja,
und Gott, sie sind verhärtet. Und Gott erlaubt das nach Römer 1, oder?
Genau. Und wenn quasi die Wiederbelebungsmaßnahmen anfangen, dann...
Hey, das ist die ganze Homosexualität. Das ist eine Verhärtung, oder?
Aber da, wo Gott begnadigt, kann der Mensch nicht widerstehen. Deshalb sprechen man bei den Tulip, im Calvinismus spricht man von irresistible grace. Das ist die unwiderstehliche Gnade. Und wenn Gott begnadigt, und das hat er mit uns getan, deshalb sind wir zum Glauben gekommen.
Eine Geschichte mit Mose, die erklärt uns ja auch ziemlich, ne? Mose wollte er überhaupt nicht mehr. Ich meine, und er ist trotzdem gegangen. Ich meine, Gott hat ihn gebracht. War er nicht fähig dazu, das zu machen? Doch, und Mose ist gegangen. Er wollte ja gar nicht.
Ja. Ich muss leider ein bisschen vorangehen. Einige Illustrationen der Souveränität sehen wir auch bei der Errettung, bei dem Beispiel Israels. Warum hat Gott sich Israel zum Volk Gottes gewählt? Könnt ihr nachlesen, 5. Mose 7, 6 bis 11. Nicht, weil sie besonders groß waren oder so besonders toll. Nein, sie waren die wenigsten. Und sie waren sogar ein halsstarriges Volk. Das Beispiel eines neuen Testamenten, alttestamentigen Heiligen in Psalm 119, das möchte ich kurz lesen. Psalm 119, Vers 93. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Durch die Befehle, er spricht durch das Wort, hast du mich belebt. Das ist Gottes souveränes Handeln an diese alttestamentlichen Personen. Das Beispiel der Heiden sehen wir, und ich habe gerade Apostelgeschichte 13, 48. Wir haben das auch bei Lydia gesehen, in der Apostelgeschichte 16, Vers 14. Wer öffnet der Lydia das Herz? Gott öffnet er das Herz. Erinnert ihr euch auch an die Jünger? Die haben während des Zusammenseins mit Jesus viele Dinge überhaupt nicht verstanden. Und dann heißt es nachher im Lukas-Evangelium in Kapitel 24, und dann öffnet er ihnen das Verständnis für die Schriften. Auf einmal verstanden sie, worum das ging. Und das ist die Souveränität Gottes. Auch Jakobus 1, 18. Muss ich ja. Ich habe Jakobus gepredigt, das geht nicht ohne. Jakobus 1, 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Und wie? Durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung seien. Genauso 1. Petrus 1, 23. Okay. Einige Andeutungen der Souveränität bei der Errettung. Die theologischen Andeutungen kennen wir auch aus Jesu Zusammenhang mit seinen Jüngern. Ihr kennt es, die Zusammenkunft in Johannes 6, nach der Speisung der 5000. Alle haben ja gedacht, das war eine coole Sache, was Jesus da so gemacht hat. Den könnten wir zu unserem König machen, der kann ja immer Brot machen. Aber wenn ihr euch mal anseht, in Vers 37, da spricht er auch sehr deutlich davon, wer zum Vater kommt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Aber jetzt geht's weiter. Da steht noch ein griechisches Wort Kai. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hier sehen wir beide Seiten. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer wirklich zu mir kommen kann, will, den wird er nicht hinausstoßen. Das heißt, jeder, der eines Tages in der Hölle sitzt, der sitzt da, weil er da sitzen will. Keiner hat Grund, Gott anzuschuldigen und sagen, ich habe es nie gewusst, ich konnte nie mich dafür entscheiden. Ich hatte ja gar keine Möglichkeit, du hast mich halt nicht gezogen. Der Mensch wird trotzdem verantwortlich gemacht. Vers 44, im gleichen Kapitel Johannes 6, Vers 44 und 45. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vers 64 und 65. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Ja, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Wisst ihr was? Diese Lehre von der Souveränität Gottes und der Erwählung hat auch damals schon, Leute davon abgehalten, Jesus nachzufolgen. Vers 66 kann man sich gut merken. Johannes 6, 66 ist immer der Antichrist für mich, wenn ich 666 höre. Aber so konnte ich mir das merken. Hier an dieser Stelle. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Der sagt, Mensch, das können wir nicht fassen. Nö. Das ist ja nicht fair. Wieso kann der einfach aussuchen, wer kommt und wer nicht? Wisst ihr was, wer sind wir denn? Wir sind sein Geschöpf. Wie kann der Ton zurück zum Töpfer sagen, hey, was machst du mit mir? Gott ist absolut erhaben und souverän. Okay. 20 Minuten noch. Okay. Ja, in den apologetischen Andeutungen, 1. Korinther 3, 35. Oh, doch noch 35. 3, 5 bis 7 heißt es, wer ist denn Paulus, wer Apollos, wer sind sie anderes als Diener? die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist es weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Es liegt in Gottes Hand. Und das ist wichtig zu begreifen in unserer apologetischen, in unserer Konfrontation mit dem Ungläubigen. Warum glaube ich, dass Christus der Retter der Menschen ist? Weil Christus sagte, dass er der Retter und der Herr sei. Das ist dein Anspruch aus dem Wort Gottes. Warum glaube ich seinen Worten? Weil sie, diese Worte in der Bibel sind, dem Wort Gottes. Und ich bin davon überzeugt, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Das ist das Einzige, was wir dem Ungläubigen bieten können. Warum glaube ich, dass die Bibel wahr ist? Weil sie die höchste Autorität ist. Weil sie behauptet, dass sie Gottes heiliges, inspiriertes Wort sei. Und das ist sie auch. Das könnt ihr nachlesen, 2. Timotheus 3, 15 bis 16. Ihr kennt diese Verse. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift. Warum glaube ich, dass die Bibel wahr ist? Weil Christus mich durch das Lesen der Schrift überführt und gerettet hat. Er hat mich nicht durch einen Freund oder das Leben meiner Eltern gerettet, sondern durch das Lesen der Schrift, weil meine Eltern mir das Wort Gottes vorgelesen haben. Von Kind auf kenne ich die Schriften. Und das hat mich dazu geführt, dass ich erkannt habe, wer ich bin. Die Schrift kann uns dazu führen. Warum glaube ich, dass die Bibel wahr ist? Weil alles keinen Sinn gibt ohne die Bibel. Weder die Vergangenheit, noch die Gegenwart, noch die Zukunft, weder Moral, noch Argumente, noch Erkenntnis. Und das ist die Wahrheit. Es sei denn, du bist kein Christ und glaubst das nicht. Weil ich ohne die Bibel ein Tor wäre, Psalm 14, Vers 1, deshalb glaube ich, dass die Bibel wahr ist. Weil das Christentum den einzig möglichen Standpunkt darstellt. Wirklich, wir können mit der Wahrheit den Nichtchristen von seinem irrationalen Führen überführen. Irrationalen Denken überführen. Nun, es gibt biblische Beispiele in der Schrift, wie wir vorgegangen sind. Und eines der schönsten Beispiele ist in Hesekiel. Hesekiel Kapitel 2, 1 bis 7. Bitte schlagt es auf, das ist sehr gut, wie die Propheten vorgegangen sind und auch angeordnet wurden von Gott, wie sie sprechen sollten. Hesekiel 2, 1 bis 7. Da sendet der Herr Hesekiel, er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße in Vers 1, so will ich mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israels, zu den abtrünnigen Heidenstämmen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen bis zu diesem heutigen Tag. Und diese Kinder habe ich ein trotziges Angesicht und ein verstocktes Herz. Haben ein verstocktes Herz. Zu ihnen sende ich dich. Und ihnen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie aber, ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus, sie sollen doch wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und fürchte dich auch nicht vor ihren Worten. Wenn sie auch wie Disteln und Dornen gegen dich sind und du unter Skorpionen wohnst, so fürchte dich doch nicht vor ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen, denn sie sind widerspenstig. Gott hat nicht dem Hesekiel gesagt, such alle Argumente, dass sie ja glauben. Bring alle, sag ihm, was ich gesagt habe. Bring das, was ich sage. Das hat Wert. In Kapitel 3, Vers 4, Lesen wir weiter. Da sprach er zu mir: Menschensohn, geh hin zum Haus Israel und rede zu ihnen mit meinen Worten. In Vers 10 und 11. Und er sprach zu mir: Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir rede, sollst du in dein Herz aufnehmen und mit deinen Ohren hören. Und du sollst hingehen zu den Weggeführten, zu den Kindern deines Volkes und sollst zu ihnen reden und zu ihnen sagen: So spricht Gott, der Herr. Ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen. Ihr Lieben, in unseren Gesprächen mit Ungläubigen sollen wir sagen: Gott sagt. Gott sagt, du bist ein Sünder. Ob sie das nun hören wollen oder nicht. Und der Herr hat seine Jünger darauf vorbereitet, dass die meisten, dass die Verkündigung des Evangeliums ablehnen werden. Wundert euch nicht, wenn sie euch hassen, denn sie haben auch mich gehasst, sagt er. Im Gleichnis des Seemanns in Matthäus 13 spricht er von drei Konditionen oder Bedingungen von drei unterschiedlichen Aussehen des Samens, Böden. Ja. Und nur einer bringt Frucht hervor. Er hat sie darauf vorbereitet, dass dies meiste ist die Ablehnung. Ja, meistens wird das, was wir sagen, abgelehnt. Und die Propheten, ihr könnt auch nachlesen, 2. Könige 22 bis 23, 2. Chronik 34 und 35, Nehemia 8, 7 bis 8, sie alle berufen sich ausschließlich auf das Wort Gottes und nichts anderes. Habt ihr je einen Prophet in der Bibel gefunden, der irgendwo mit wissenschaftlichen Erkenntnis ankommt und versucht, irgendjemanden zu überzeugen? Sie kommen immer in der Autorität des Wortes Gottes. Und das ist unser Anliegen hier als Europäisches Bibeltrainingszentrum, dass wir unseren Studenten dass sie helfen, das Wort Gottes zu erkennen und verstehen zu lernen, damit sie mit Autorität aufstehen können, mit Überzeugung. Das ist, was Gott sagt. Und dann stehen sie auf und dann, wenn du sprichst, sagst du: Das sagt der Herr. So spricht Gott. Und so wirst du zum Sprecher Gottes. Das hat der Apostel Paulus getan, 1. Korinther 15, 1 bis 4. Ich habe euch versprochen, auf Fragen. Ich muss leider sehr schnell vorangehen. Paulus predigt das Evangelium und das Wort bildet die Grundlage seiner Autorität. Ist immer so. Ist immer so. Das Beispiel des Herrn, seine Verteidigung gegen Satan, Matthäus 4, Lukas 1 und Markus 4 ist es, glaube ich. Nee, Markus 1 und Lukas 4 ist es. Die Versuchung Satans, was braucht Jesus? Er greift immer aufs Wort zurück. Er steht geschrieben. Selbst er, der Gott ist, greift auf das geschriebene Wort schon zurück. Das tun Philippus und Petrus in der Apostelgeschichte 8, 26 und folgende. Auch in Apostelgeschichte 10, 34 und folgende. Das tut auch ein Apollos, der gut bewandert war in den Schriften. Apostelgeschichte 18, 24 bis 28. Und was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, dass wir das Wort als das zweischneidige Schwert erkennen. Das wirklich alles durchdringen kann. Entweder glaubst du das oder du glaubst es nicht. Da hat jemand gesagt, wenn die heutigen Prediger dieselbe Botschaft verkünden wie Paulus und die anderen Apostel, dann wird Gott auch durch sie reden. Dann ist ihr Wort auch nicht ein bloßes Menschenwort, sondern das Wort oder das Reden Gottes. Du musst sehr radikal und völlig davon überzeugt sein, dass deine Aufgabe darin besteht, das Wort Gottes zu verkündigen. Weil Gott es so angeordnet und sich für dieses Medium entschieden hat. Ihr Lieben, das ist der einzige Grund, warum wir auch das Wort Gottes auf unseren Kanzeln predigen. Weil wir nicht an uns selbst glauben. Jede Show, jedes Theaterstück oder jede Pantomime oder alles bringt eigentlich nichts, wenn es nicht das Wort Gottes ist. Ja. Ich bin nicht gegen Illustration. Wir dürfen Illustration brauchen, aber letztlich, um das Wort Gottes zu erklären. Ausgangspunkte und Tipps. Und dann gehen wir auf Fragen ein. Wisse um die Stärken deiner Verteidigung und verkündige das Evangelium der Wahrheit mit aller Autorität. Beweise nicht die Existenz, denn sie wissen bereits, dass Gott existiert. Ermutige die Ungläubigen nicht in seiner Rebellion, sondern fordere ihn biblisch heraus. Rede die Wahrheit in Liebe, vergiss das nicht. Bediene dich der biblischen Apologetik, wenn immer jemand etwas gegen die Wahrheit einzuwenden hat. Denn die eigenmächtigen Gedanken der Stolzen bilden das Kernproblem aller Proteste und Bedenken. Deshalb bediene dich der biblischen Apologetik. Setze biblische Apologetik in deinem Dienst als ein Lehrer ein, wo immer du bist, ob du Sonntagsschule oder sonst irgendwas machst oder deine Kinder unterrichtest oder in der Seelsorge stehst, setze die überall ein. Du hast immer Gelegenheit, diese Methodik einzusetzen. Zur Erinnerung, es ist nicht unsere Sache, was das Evangelium letztendlich bewirkt. Ich glaube, das kam in diesen Tagen sehr deutlich heraus. Du bist aber dennoch angehalten, das Wort treu weiterzugeben. Aber die Ergebnisse, die liegen in Gottes Hand. Unsere einzige Verantwortung besteht darin, dass wir rausgehen und Zeugnis geben über all die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Lass Gottes Wort die Arbeit tun, gemäß Gottes Plan. Und jetzt habe ich zwar noch die Rede Paulus auf dem Areopag, Mars Hill, aber ich glaube, das lässt uns dann keine Zeit mehr für Fragen. Ich möchte gerne auch fragen. Ich möchte ganz kurz noch zusammenfassen. Es geht bei der biblisch orientierten oder bei der prämissenorientierten Apologetik darum, dass wir eine Prämisse haben. Und diese Prämisse ist, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das geben wir dem Ungläubigen zu. Der Ungläubige hat eine Prämisse, es gibt keinen Gott. Es gibt nur zwei Menschen, zwei Sorten von Menschen. Einmal diejenigen, die den Schöpfer anbeten, und die anderen, was tun die? Die beten das Geschöpf an. Das müssen wir begreifen. Es geht darum, dass wir den Menschen konfrontieren mit dem, was Gott sagt. Dass wir ihnen sagen, dass sie schuldig sind vor Gott. Aber dass es auch eine gute Nachricht gibt. Und diese gute Nachricht nicht auf 3 oder 4 Punkte reduzieren, sondern gebt ihnen den ganzen Ratschluss. Gebt ihnen auch die Konsequenzen oder gebt ihnen auch zu wissen, dass es harte Konsequenzen gibt, Jesus nachzufolgen. Erlösung ist frei, aber Nachfolge kostet dich alles. Ja. Jesus in der Begegnung mit dem reichen Jüngling hat nicht gesagt, naja, komm, folg mir einfach nach, glaub einfach, dass ich da bin und du glaubst mir ja sowieso schon, dass ich ein guter Lehrer bin. Er wusste genau, was sein Problem ist. Er erkannte Jesus nicht als Gott an. Sonst hätte er nämlich das getan und hätte alles verkauft. Er hat ihn ganz aufgefordert, ganze Sache zu machen, nicht nur halbe Sache. Ein halbes Christsein ist ganzer Unsinn. Und das ist wahr. Und in der Apologetik, lasst uns auf die Wahrheiten des Wortes Gottes zurückgreifen. Deshalb müssen wir die Bibel kennen. Was Gott sagt über die Existenz von Sternen oder sonst irgendwas oder von Tieren, wo kommen die Tiere her? Lass uns nicht zu Weichlingen werden und Angst haben vor den Ungläubigen, die Wahrheit nicht.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.